Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, zu einem besonderen Gottesdienst, Israel-Gottesdienst. Schön, dass die Reihen, die bei uns leer sind, weil bei uns einige in Urlaub sind, dann wieder durch Gäste gefüllt wird. Auch Ihnen herzlich willkommen und einen gesegneten Gottesdienst für uns alle. Ja, den Gottesdienst auch heute feiern wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sind sicher, dass der Heilige Geist, dass Gott anwesend ist. Die kommende Woche steht unter dem Wort aus Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwähnt hat. In meiner moderneren Übersetzung steht dann: Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er sich als sein Eigentum erwählte. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das ist schön. Ein Volk, dessen Herr Gott ist. Wenn ein Volk, eine Nation das weiß oder wüsste, wenn Deutschland das wüsste, dass Gott der Herr ist und auch gewaltig danach leben würde. Aber diese Aussage, dieses Versprechen, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, das gilt zunächst einmal Israel. Im Alten Testament wird die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel wie eine Liebesgeschichte beschrieben. Gott, der Herr, liebt Israel, versorgt und bewahrt das Volk. Und Israel begibt sich in diese Beziehung hinein. Schwört Treue und Gehorsam seinen Gott. Und wie das in der normalen Beziehung unter Umständen auch ist, Israel hält dieses Versprechen nicht. Diese Liebesbeziehung zu Gott ist von Israels Seite eine On-Off-Beziehung, wie man heute so sagt. Ja, nein, ja, nein. Mal ein stürmisches Jahr mit Aufrufezeichen und dann dreht es sich wieder und andere Dinge und andere Götter sind wieder besser. Aber Gott wendet sich nicht von seiner Liebe ab. Niemals, nie, für Israel nicht und auch für uns nicht. Er ist treu und fürsorglich und das ist sein Wesen. Aber wenn ein Volk weiß, dass Gott der Herr ist, wenn alle Völker, alle 200 Völker, ich habe es nachgeschlagen, 200 Völker sind anerkannt vor der UN. Ja, wenn alle Völker das wissen würden und danach handeln würden, ich glaube nicht, dass Gott da einen Nachteil draus erstehen lassen würde, sondern dass da ein großer Segen darauf liegt. Ja, genau. Zu diesem Gott, der uns so sehr liebt und alles für uns tut, getan hat und tut, wollen wir jetzt beten. Und es wäre schön, wenn wir dazu aufstehen und in Ehrfurcht vor ihm zu stehen. Danke, Vater im Himmel, dass du treu bist. Dass du treu bist zu uns, zu Israel, obwohl wir oft untreu sind und deine Liebe überhaupt nicht verdienen. Danke, dass wir uns deine Liebe auch nicht verdienen müssen, weil wir es auch gar nicht können. Du schenkst deine Liebe an alle Menschen. Und wir sind froh darüber, dass wir das für uns in Anspruch nehmen können, dass wir wissen, dass du uns liebst und dass du gerettet hast in deinem Sohn Jesus Christus. Wir bitten für die Völker und Nationen, wir bitten für Israel, dass sie erkennen, wie groß du bist, wie herrlich du bist und wie liebevoll du bist und dass du in deiner Treue gesorgt hast für alles, auch über den Tod hinaus. Danke für Jesus Christus, der dein Herr über alle Völker ist und der gekommen ist, um in Liebe zu dienen und sein Leben zu lassen. Wir können das gar nicht fassen. Aber wir beten dich an, Herr Jesus Christus, für dein Tun in Liebe auf Golgatha. Danke, dass wir deine Schöpferkraft merken und dass wir wissen, dass du auferstanden bist, dass du nicht im Grab geblieben bist und dass auch wir nicht tot sind für immer, sondern ja, die Herrlichkeit, die Ewigkeit für uns bereitet ist. Danke, dass du gegenwärtig bist, hier und überall auf der Welt, dort, wo man dich anruft und deinen Namen. Und wir bitten dich, umspürbar deine Gegenwart heute hier, dass wir erfahren von dir, was du uns zu sagen hast. Mach uns ruhig, dass wir zuhören können. Du weißt, mit was wir gekommen sind, belastet sind, was uns stören will. Mach du uns frei davon, rede du. Gebrauche Jörg in seiner Predigt und segne du ihn. Sei du bei Brüdern und Schwestern, die deinen Namen lieb haben, die dich lieb haben, und segne du auch sie. Danke dafür, Herr, dass du da bist. Amen. Ich habe eben kurz in der Begrüßung gesagt, dass heute Israelsonntag ist. Israel ist ja ein besonderes Land. Man kann sich diesem Land eigentlich gegenüber dieser Nation nicht neutral verhalten. Die einen lieben es und die anderen hassen es. Israelsonntag gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert, wurde dort eingeführt als Gedenktag für die Zerstörung Jerusalems und erinnert zunächst an die zweimalige Zerstörung des Tempels auf dem Tempelberg in Jerusalem. Also diesen Israelsonntag geht es schon sehr lange, aber ich bin erstaunt. Er ist mir ganz neu und ganz unbekannt, so ist mir. Es ist mir nicht bewusst, dass wir ihn jemals so begangen hätten. Bin ich erstaunt drüber und ich finde es gut. Ich finde es gut. Ja, der Israelsonntag erinnert an das enge Verhältnis von Christen und Juden. Heute ist das so. Die Trauer über das Unrecht, das Juden im Laufe der Geschichte angetan wurde. Und die Schuld, die Christen und die Kirche auf sich geladen haben. Der Israelsonntag, der eine lange und wechselhafte Tradition hat, bietet den christlichen Gemeinden eine Gelegenheit, sich mit den jüdischen Wurzeln ihres Glaubens auseinanderzusetzen. Jesus selbst war, wie seine Jünger, ein Jude. Seine Lehren wurzeln in der jüdischen Glaubenstradition und in der hebräischen Bibel. In der Vergangenheit sah sich das Christentum vielfach als Nachfolger und Erbe des Judentums und fühlte sich ihm überlegen. Diese Haltung führte zu einer christlichen Judenfeindschaft und prägte über lange Zeit die Gottesdienste, die an diesem Tag, an diesem Israelsonntag gefeiert wurden. Antijudaismus und Antisemitismus haben das Verhältnis von Christen und Juden schwer belastet. Juden mussten im Laufe der Geschichte immer wieder Verfolgungen und Pogrome durch Christen erleiden. Auch der Holocaust im Dritten Reich ist hier zu nennen. Dies hat sich, Gott sei Dank, nach 1945 verändert, wenn auch langsam, aber es hat sich zum Glück verändert. So viel zum Israelsonntag. Israel. Ich habe mal nachgeschlagen auch, Internet zeigt ja alles. Und es gibt ein Lied, das wir gerne singen, hier in der Gemeinde. Oder das überhaupt gerne gesungen wird in christlichen Gemeinden. Und es hat die Melodie der Nationalhymne von Israel. Und die Nationalhymne von Israel wird auch genannt Hoffnung, hat den Titel, die Überschrift Hoffnung. Und im Text geht es darum, ein freies Land zu sein im Lande Zion und in Israel, in Jerusalem. Ich lese Psalm 122, überschrieben mit Frieden für Jerusalem. Ein Pilgerlied von David für die Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Wie sehr habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, komm, wir gehen zum Tempel, zum Haus des Herrn. Nun sind wir am Ziel. Wir haben die Stadttore durchstritten und stehen in Jerusalem. Jerusalem, du herrliche Stadt, wie mächtig und schön bist du gebaut. Zu dir ziehen alle Stämme Israels hinauf, das ganze Volk Gottes. Dort preisen sie den Herrn, wie er es ihnen geboten hat. Jerusalem, in dir regiert das Königshaus Davids. In dir übt der König das höchste Richteramt aus. Wünscht Jerusalem Frieden. Alle, die dich lieben, sollen hier glücklich leben. Hinter deinen festen Mauern soll Frieden herrschen und Sicherheit in deinen Palästen. Weil mir meine Brüder und Freunde am Herzen liegen, wünsche ich dir, Jerusalem, Frieden. Weil in dir der Tempel des Herrn, unseres Gottes, steht, setze ich mich für dein Wohlergehen ein. Soweit König David. Ich denke, wir sind aufgefordert, nicht nur heute, sondern immer für Israel zu beten, für Israel und für alle anderen Völker.
Israel-Sonntag ist ein Sonntag, mit dem ich immer mit gemischten Gefühlen in den Gottesdienst gehe. Ich habe es selten erlebt, und das, obwohl wir regelmäßig den Israel-Sonntag gefeiert haben, auch in den Jahren, die ich hier bin, wenn auch nicht jedes Jahr, aber wo es immer Reaktionen gab. Es gab immer Reaktionen auf die Predigt von den einen, die gesagt haben, also so kannst du das nicht ausdrücken, Israel ist das Volk Gottes. Und von den anderen, die dann sagten, aber das stimmt nicht so mit der Bibel überein, mit dem Neuen Testament. Gerade wenn ich den Galaterbrief dazu nehme. Und Israel ist gerade jetzt in unserer heutigen Zeit erst recht ein Problem. Wenn wir uns das genau angucken, ist es so, Renate hat das am Anfang gesagt, dass auch das immer wieder Reaktionen hervorruft. Und es gibt nicht diese Leute, für die Israel tatsächlich ein neutrales Land ist. Sondern es gibt diejenigen, die es auf dem Herzen haben, weil sie es als Volk Gottes ansehen, und die anderen, für die es der absolute Zankapfel ist in dieser Welt. Und auch dazu trägt dieses Land bei. Und das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit, überhaupt mit der ganzen Geschichte umzugehen. Und wenn man dann, wie gerade jetzt, in einer Situation steht, dass das ganze Volk, das ganze Land Israel im Moment mobilisiert ist und auf den nächsten Angriff vorbereitet ist, der wahrscheinlich kommen wird. Man weiß nur nicht genau, in welcher Form, wann und wohin, außer dass man weiß, nach Jerusalem werden keine Raketen fliegen, weil das für einen Muslim einfach viel zu gefährlich ist. Er könnte ja die falsche Moschee dann treffen. Und deswegen macht man das da nicht. Aber alle anderen Städte im Land sind bedroht. Und wie stark sie bedroht sind, haben wir im Oktober erlebt. Also wir merken, das ist so eine ganz, ganz kritische Geschichte. Und die Reaktionen, die darauf entstanden sind, gerade auf die Situation im Oktober, haben mich zum Teil sehr gewundert, positiv überrascht, aber auf der anderen Seite auch verängstigt ein wenig, weil es zeigt, wie groß dieser Hass ist von Seiten des Islam gegen die Juden, die durch ihre reine Existenz belegt haben, dass das, was sie vorher gepredigt haben, nämlich dass ihr Wachstum, der Wachstum des Islams, der Beleg dafür ist, dass sie den richtigen Gott haben. Und dann kommt da dieses alte, kleine, kaputte Volk zurück und nimmt ihnen Stück für Stück ein Teil nach dem anderen weg und belegt damit, dass es wohl doch nicht ihr Gott war, der sie von einem Sieg zum anderen geführt hat, sondern ganz im Gegenteil. Und das macht die ganze Situation nicht einfach. Aber der Text, um den es heute geht, in diesem Jahr bei dem Israel-Sonntag, ist ein Text, der nochmal seine ganz eigene Problematik hat. Und ich möchte ihn uns zunächst vorlesen. Aus Sacharja 8, da geht es um die Verse 20 bis 23. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Viele Völker und die Bewohner großer Städte werden sich aufmachen. Sie werden sich gegenseitig aufsuchen und sagen, kommt, wir wollen zum Herrn gehen, dem Herrscher der Welt, um seinen Segen zu erbitten und bei ihm Hilfe zu suchen. Ich jedenfalls werde hingehen, und so werden große und starke Völker nach Jerusalem kommen, um beim Herrn, dem Herrscher der Welt, Hilfe zu suchen und seinen Segen zu erbitten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Zu jener Zeit wird man es erleben, dass 10 Männer aus Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen sich an einen Juden hängen und seinen Gewandzipfel ergreifen und sagen, lasst uns mit euch nach Jerusalem ziehen. Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite steht. Ein ganz ungewöhnlicher Text, wo es gar nicht so einfach ist, herauszufinden, für welche Zeit steht dieser Text da? Um welche Zeit geht es bei dieser Prophetie von Sacharja? Sacharja selber lebte etwa in der Zeit um 500 vor Christus, so 515 vor Christus. Und war einer der Propheten, die also nach der babylonischen Gefangenschaft sehr stark nach vorne gerichtet prophezeit haben, was kommen wird. Die Hoffnung vermittelt haben, die vieles deutlich gemacht haben, was in der Zukunft noch passieren wird. In der Zeit vorher war das so, dass es tatsächlich Situationen gab, wo Leute von anderen Ländern nach Israel kamen, um dort den Gott Israels zu suchen, zum Beispiel diese Königin von Saba, die zu Salomo kam, um dort etwas zu erleben von dem, was dahinter steckt. Wie es sein kann, dass so ein kleiner König aus so einem mickrigen Ländchen plötzlich so reich wird und so groß wird und so viel Einfluss hat, so weise ist und all das mit dazu. Später, zur Zeit Jesu, erleben wir die Situation ganz ähnlich fast noch einmal, als der Finanzminister aus Äthiopien, selbe Region wie Saba, als der Finanzminister aus Äthiopien dann sich aufmacht, um nach Jerusalem zu gehen und etwas von diesem Gott zu hören. Zwei Beispiele, wo ich nicht sagen kann, zwei von vielen, sondern zwei von ganz, ganz wenigen. Also eine Erfüllung in der damaligen Zeit haben wir nicht. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Wir haben heute eine ganze Reihe Leute, die sich auf den Weg machen nach Israel, nach Jerusalem, um dort zu sehen, was dort damals passiert ist. Christen, die die Städten aufsuchen wollen, wo Jesus gewesen ist, wo die Jünger gelebt haben, die die Orte sehen wollen, die Landschaft sehen wollen, wo Jesus durch die Lande gezogen ist. Auch da geht es nicht darum, dass sie sich an die Juden dranhängen würden und den Juden sagen würden, lass uns Gott erkennen. Ganz im Gegenteil. In der Regel halten diese Leute, die so nach Jerusalem ziehen, nicht so viel von den Juden, vielleicht abgesehen von den Brasilianern, die im Moment in Riesenscharen, das heißt jetzt nicht mehr, aber bis zum Oktober in Riesenscharen nach Brasilien ziehen, um dort von Gott gesegnet zu werden, aber nicht von den Juden, sondern von Gott. Und diese Aussage, dass Leute von außen nach Israel ziehen würden, um zu sagen, wir haben gehört, dass Gott an eurer Seite steht und deswegen kommen wir, weil wir Hilfe brauchen. Das, was der Jesaja hier angekündigt hat, das war bisher noch nicht der Fall. Wenn ich betone, dass bisher, heißt das, weil ich glaube, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und die Bibel Gottes Wort ist, dass ich davon ausgehe, dass es dementsprechend noch kommen muss, kommen wird. Und damit bin ich eigentlich an einem Bereich dran, der für mich wichtig ist. Denn alles Wichtige, alles Gute, was wir erleben in unserem Leben, und ich wage es tatsächlich, das so auszudrücken, wird in der Regel vorbereitet durch eine Zeit, die nicht so ist, wie wir sie uns gerne wünschen würden, sondern wo manche Sachen sind, die durchaus schwierig sein können. Und so ähnlich ist das ja auch bei Israel gewesen und deswegen möchte ich das mal so ein klein wenig deutlich machen, dass die Wege, die Israel gegangen ist, alle ihren Sinn hatten. Wenn wir uns diesen Zeitraum ansehen von Sacharja, wie gesagt, das ist kurz nach der babylonischen Gefangenschaft, sie haben erlebt, wie Fremde gekommen sind, Jerusalem zerstört haben, den Tempel zerstört haben, die Stadtmauern weggerissen haben, dafür gesorgt haben, dass nur noch die ärmsten Leute, die keine Bildung hatten, in diesem Land bleiben konnten, andere dafür mit dorthin geschickt worden sind. Es gab so richtiges Chaos und sie selbst mussten einen langen Zeitraum in der Gefangenschaft leben, so lange, dass niemand, der in die Gefangenschaft geführt wurde, selber wieder zurückkommen konnte, sondern nur die Kinder, die Enkel, die dann wieder zurückgekommen sind. Das ist eine ganz schön schwierige Situation und das Ganze passiert, weil Israel eben immer wieder, Renate hat das auch am Anfang gesagt, sich von Gott abgewandt hat, dann wieder zu ihm hingewandt hat und das immer schlimmer wurde mit den Treiben des Landes, des Volkes und sie eigene Wege gegangen sind, nicht nur andere Götter mit dazugenommen haben, wie das am Anfang war, sondern den ihren eigenen Gott vergessen haben. Die Sabbate wurden kaum noch gefeiert, die Feste alle 7 Jahre wurden über einen ganz langen Zeitraum überhaupt nicht mehr gefeiert, sodass es dann später alles nachgeholt werden sollte. Das ist aber eine ganz spezielle Geschichte, ist jetzt für uns nicht wichtig, aber es zeigt für mich, dass das Leben der Menschen, die zu Gottes Volk gehörten, alles andere war, als das, wie man sich ein Volk Gottes vorstellt. Und wenn ich mir unsere Situation ansehe, gut, heute behauptet niemand mehr, dass Deutschland oder kaum noch jemand, dass Deutschland ein Land wäre, was als Nation Gott dienen würde, das ist einfach nicht so. Aber wenn ich so ein bisschen in die Geschichte zurückgehe, und so lange brauchen wir da gar nicht zurückzugehen, war das einfach so, dass für die Leute es wichtig war, dass sie ihren Glauben gelebt haben. Und trotzdem haben die Leute, genauso wie die Juden damals, getan und gelassen, was sie wollten und versucht, aus dem bisschen, was man machen musste, den Rest dann so dazu zu kriegen, dass es möglichst angenehm war. Und wundern sich dann noch, dass es immer durch die Geschichte hindurch Kriege und alles Mögliche gegeben hat. Also im Prinzip genau dieselbe Situation entstanden ist wie in Israel, nur mit einem Unterschied. Nämlich Israel wird in der Bibel als das Volk Gottes bezeichnet. Das Volk, was sich Gott selbst erwählt hat, zu seinem Volk gemacht hat, zu einem ganz besonderen Volk. Und das nicht, weil sie besonders gut waren, sondern weil sie es besonders nötig hatten. Und da sind wir wieder bei uns. Gott hat kein Volk mehr seit Jesus, was er sich für sich erwählt und brauchen muss, außer dem Volk Israel. Aber da gibt es irgendwie so einen Umweg oder eine Umgehungsstraße oder sowas in der Form, wie auch immer man das sehen kann. Sondern Gott hat den Glauben an jeden Menschen persönlich weitergegeben. Deswegen gibt es für das Reich Gottes keine Landesgrenzen. Es gibt keine Grenzen nach außen, nicht einmal Kirchengrenzen, auch wenn die menschlich gesehen immer wieder gemacht wurden. Aber das ist eine menschliche Unart, hat aber nichts mit dem Willen Gottes zu tun, sondern das Reich Gottes besteht aus Menschen, die zu Christus gehören, die ihr Leben mit Christus leben. Und das ist eine ganz interessante andere Situation. Während das Volk Israel 72 nach Christus aus Jerusalem, dann 132 nach Christus aus ganz Israel vertrieben wurde. Laut Gesetz der Römer war es so, dass kein Jude sich mehr im Land aufhalten durfte, sonst wurde er auf der Stelle versklavt oder umgebracht. Das war eine schlimme Situation und erstaunlicherweise, und das ist wieder etwas, was zeigt, wie Gott an seinem Volk hängt, ist es nicht möglich gewesen, dass diese Menschen, die dann vertrieben worden sind, irgendwann bei den anderen Völkern, bei den anderen Nationen untergekommen wären und sich so mit denen verbrüdert hätten, dass sie nicht mehr aufgefallen wären. Sondern immer dann, wenn das anfing, gab es wieder Reaktionen gegen dieses Volk und gegen diese Religion. Und die führte dazu, dass die Leute untereinander wieder zusammenhalten mussten, getrennt wurden von den anderen Völkern. Und wir haben das in unserem eigenen Land schlimm genug, vielleicht sogar mit am schlimmsten erleben können. Das heißt, unsere Vorfahren konnten das erleben. Und das, was da passiert ist, ist einfach ein Grund, weshalb man sich auch bis heute noch schämen kann wegen dem, was man dem Volk Gottes angetan hat. Und trotzdem führte gerade dieser Holocaust dazu, dass es in 48 die Staatsgründung des Staates Israel gab. Schlimme Zeiten führten zu etwas Neuem. Israel als Volk, die Juden als Volk kamen zurück, bildeten diesen Staat, haben ihn sich erobert mehr und mehr und immer wieder abgegeben, um Frieden zu halten und haben seit dieser Zeit immer unruhige Zeiten. Noch sind wir definitiv nicht da, dass die Leute von außen dorthin gehen würden, weil man sehen kann, dass der Gott Israels seinem Volk oder bei seinem Volk ist. Das ist nicht das, was wir haben. Aber was wir auch nicht haben, ist die Situation, dass die Leute, die zum Staat Israel gehören, alle an Gott glauben würden. Es gibt Juden, die an Gott glauben, an den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber nicht an den Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Es gibt in Israel Menschen, die Christen sind. Es gibt in Israel Menschen, die Muslime sind. Es gibt in Israel Menschen, die Buddhisten sind und Hindus und Bahai und alles mögliche andere. Alles Leute, die zum Staat Israel gehören. Und deswegen sollte man sich hüten, den Staat Israel mit dem Volk Israel oder dem Volk der Juden gleichzusetzen. Da muss man echt aufpassen, da gibt es einen großen Unterschied. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, einer der Punkte, die heute die meisten Probleme machen, dass man diesen Unterschied nicht macht. Aber schon im Alten Testament verlangt Gott von seinem Volk, dass sie ihm glauben. Und da, wo sie das tun, segnet er sie, steht er ihnen zur Seite, hilft ihnen und sorgt dafür, dass aus einem kleinen Volk immer wieder Großes wurde. Und genau dasselbe haben wir heute. Da, wo wir glauben, ist Gott bei uns oder sind wir bei Gott. Nur wird der Glaube eben auf die Person Jesu eingegrenzt und da ist Israel noch nicht so weit. Und trotzdem wird es einen Zeitpunkt geben, in dem es dann so sein wird, dass Gott Israel neu gebrauchen wird, aber dann, wenn sie Jesus als ihren Herrscher, als ihren Retter, als ihren Messias anerkannt haben werden, so wie Paulus das auch in Römer 9 bis 11 ankündigt, dass es diese Zeit geben wird. Aber sie ist noch nicht da. Und deswegen ist auch das, was da beschrieben wird in diesem Abschnitt, etwas, was noch für uns in der Zukunft liegt. Das soweit Aussagen zur Geschichte, zu dem Rahmen und sowas. Wer mich ein bisschen länger kennt, die meisten von euch tun das jetzt mittlerweile, der weiß, dass es für mich wichtig ist, immer bei einer Predigt auch zu sehen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Mir geht es nicht darum, euch zu sagen, fahrt nach Israel oder fahrt nicht dahin. Absolut nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber mir geht es darum, auf einen Punkt zu achten. Und dieser Punkt ist, glaube ich, wichtig für uns. Und vielleicht wird er im Moment ständig wichtiger. Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Nämlich dieser Punkt, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Dass Gott zu seinem Ziel kommt. Das können wir erkennen, wenn wir uns die Geschichte Israels ansehen. Weil es etwas ist, was durch die Geschichte hindurch Bestand hatte. Wer heute fragt, was ist mit den Römern geworden? Gut, in Italien leben noch ein paar davon. Aber das hat mit dem Rom nichts mehr zu tun. Wer heute danach fragt, was aus den Babyloniern geworden ist, der kann sagen, okay, das sind heute zum Teil Syrer, zum Teil Iraner und zum Teil Iraker. Aber als Volk spielen die keine Rolle mehr. Wer heute danach fragt, was mit den Ägyptern ist, die waren mal eine ganz, ganz große Nation und sie leben in einem Land mit einer reichen Kultur und reichen Geschichte und sind froh und dankbar, wenn sie ihre eigenen Leute durch den Tourismus halbwegs ernähren können. Da ist nichts mehr von dieser Größe, von diesem Besonderen da. Und so geht es bei vielen, vielen anderen Völkern. Und dann gibt es dieses eine kleine Volk, diese eine Gruppe von Menschen, die zum Teil auf ihren Gott hören, zum Teil aber nicht. Und die existieren immer noch. Immer noch. Nach so vielen tausend Jahren. Vor allen Dingen als einziges Volk in der gesamten Geschichte der Menschheit nach 2000 Jahren Vertreibung, wo sie nicht als Volk zusammen waren, sondern in allen möglichen Völkern dieser Welt verstreut waren. Und trotzdem wissen die meisten von denen bis heute noch, zu welchem Stamm sie ursprünglich gehört haben. Erstaunliche Geschichte. Einzigartig in der Geschichte. Und da merkt man das einfach. Wenn man sich die Geschichte dieser Welt ansieht, ist das so, dass sich alles verändert. Völker kommen, Völker gehen, besondere Weltreiche entstehen an den verschiedenen Stellen und verschwinden wieder und tauchen woanders wieder auf. Aber es gibt immer Veränderung. Und es gibt nur dieses eine einzige Volk, was durch die ganze Geschichte hindurch tatsächlich Bestand hat. Weil Gott zu seinem Ziel kommt. Weil Gott dahinter steht. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, was da im Moment passiert, Gott kommt zu seinem Ziel. Aber der Weg dahin ist nicht leicht. Und wenn ich in der Offenbarung lese, dass vom Volk Israel 144.000 übrig bleiben werden, von den 10, 11, 12 Millionen Juden, die wir im Moment haben, ist das nicht gerade viel. Und selbst wenn das eine symbolische Zahl sein sollte, ist es immer noch deutlich, es ist eine kleine Zahl. Selbst für die damalige Zeit war es nur eine kleine Zahl. Und wir können uns das gut vorstellen, dass bei all diesen Auseinandersetzungen, die schon waren und die kommen werden, auch das ziemlich schlimm werden wird. Und wieder zurück auf unsere Situation, unser Leben, das Leben, was wir führen. Wir haben von Gott viele Zusagen. Wir haben die Zusage, dass Gott sagt, dass der, der unseren Glauben begonnen hat, der wird ihn auch zum Ziel bringen, ans Ende bringen. Wir können uns auf Gott verlassen. Wir haben Zusagen dafür, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Immer. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Wir haben im ganzen Neuen Testament nirgendwo die Aussage, dass da drin steht, ihr werdet alle gesund sein. Es steht nirgendwo im Neuen Testament, es wird euch immer gut gehen oder es wird immer alles schön sein. Das finden wir nicht im Neuen Testament. Sorry, es steht einfach nicht da. Und es hat einen Grund, weshalb es nicht dasteht, weil es einfach nicht stimmt. Wir erleben Situationen. Ich habe vor einiger Zeit über 2. Korinther 12 gepredigt, die Situation mit Paulus, mit seinem Pfahl im Fleisch, unter dem er leidet, unter dem sein ganzer Dienst leidet. Und er sagt, Gott, nimm mir das doch weg, das kannst du doch nicht tun. Ich kann meine Arbeit nicht so machen, wie ich das gerne tun würde. Und Gott sagt, nein, es ist besser für dich, wenn du leidest, damit du nicht überheblich wirst. Es ist besser für dich. Und manche Sachen, die wir in unserem Leben erleben, die nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, manche schwere Zeiten, durch die wir hindurchgehen müssen, sind dafür da, um uns vorzubereiten auf andere Aufgaben, auf Möglichkeiten, die danach kommen. Und wenn wir als Gemeinde im Moment, ich sag mal so, nicht gerade eine blühende Gemeinde sind, obwohl wir normalerweise mehr Leute haben als heute, das ist auch gut so, aber wir sind eine kleine Gemeinde und wir haben die Zusage Gottes, dass Gott sagt, ich bin bei euch, jeden Tag. Und meine Gemeinde wird von dieser Erde nicht zerstört werden, solange diese Erde Bestand haben wird oder Jesus uns zu sich holen wird. Solange wird die Gemeinde Jesu existieren. Nicht unbedingt hier in Werlau, aber weltweit auf jeden Fall. Aber vielleicht eben auch hier. Und das ist das, wofür wir beten und was wir uns immer wieder bewusst machen. Gott kann Situationen total verändern. Und er gebraucht diese schwierigen Zeiten, um uns persönlich darauf vorzubereiten, dass aus dem, was kommt, etwas Neues wird. So ist unser Gott. Das ist der Gott, auf den wir uns verlassen können, mit dem wir unser Leben leben können. Vieles von dem, was passiert, verstehen wir nicht unbedingt. Und manches tut uns einfach nur weh. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Und in Römer 8, 28, dass Gott aus allem, auch aus dem, was uns weh tut, etwas Gutes machen möchte. Das heißt, er gebraucht diese Situationen, die unser Leben ausmachen, um etwas Neues zu machen. Und manch einer von euch kann erzählen, wie besonders schwierige Zeiten dazu geführt haben, dass der eigene Glaube gewachsen ist oder auch andere zum Glauben gekommen sind, einfach weil man erzählt hat, wie das gewesen ist. Wie das gewesen ist zu erleben, Gott ist bei mir. Er kommt zu seinem Ziel. Und er ist ein Gott, der uns liebt, nicht ein Gott, der uns hasst. Oder als Polizist hinter uns stehen würde und darauf achten würde, dass wir ja alles richtig machen. Unsinn. Wir haben einen Gott, der uns liebt, wie ein liebender Vater. Einer, der das wirklich kann. Oder eine liebende Mutter, die das wirklich kann. Die für ihr Kind sich einsetzt und manche Grenzen setzt, weil sie nicht gut wären. Und andere Bereiche dadurch aufmacht. Dass man lernt, dass man vorbereitet wird für das Leben. So geht Gott mit uns um und darauf können wir uns verlassen. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns sieht, der uns zur Seite steht, der mit uns geht, der uns führt und der uns überrascht und auf den wir manchmal lange, lange, lange warten. Und ich bitte dich darum, dass du uns diese Geduld gibst, aber auch zu erkennen, was jetzt dran ist, zu warten oder etwas zu verändern, Ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest. Und ich bitte dich für dein Volk, die im Moment wieder in einer extrem bedrohlichen Situation stehen. Aber du hast seit der Staatsgründung oder auch vorher schon so viele Wunder getan, so viele Situationen geschenkt, die menschlich gesprochen unmöglich waren, dass wir wissen, dass du zu deinem Volk stehst. Und auch wenn manches, was sie tun, für mich nicht nachvollziehbar ist und ich nicht für richtig oder für gut halte, ist es so, dass du trotzdem zu deinem Volk stehst, wie du zu uns stehst, auch wenn wir Sachen tun, die nicht richtig oder gut sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auch richtig mit dieser ganzen Situation umzugehen, indem wir das tun, was du deinem Volk schon im Alten Testament gesagt hast und wozu du sie aufgerufen hast, auch gerade dann, wenn sie sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben, das zu singen, wie dem Psalm 122, dass wir um Jerusalems Frieden bitten sollen, weil die es besonders nötig haben. Danke dafür, dass du uns das deutlich machst und dass du auch mit uns gehst. Amen.